Deutschlandfunk zur Diskussion.
Am Mikrofon ist Benjamin Dierks und ich begrüße Sie mit dem Thema, das Deutschland und seine Partner in diesen Tagen besonders in Atem hält. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bzw. zwischen Russland und der NATO. Heute ist der Tag, an dem Russland die Ukraine hätte angreifen können. Das zumindest war die ungewöhnlich genau datierte Warnung des US-Geheimdienstes CIA vom Ende vergangener Woche. Nun gibt es erste Signale der Entspannung. Es steht nach wie vor viel auf dem Spiel, für die Ukraine zuvorderst, für Russland und für die westlichen Staaten, für Europa, für Deutschland ebenso. Und womöglich sind auch die ersten Lehren zu ziehen. Wie kann es nach dieser Konfrontation weitergehen, politisch, aber auch was etwa die Energiesicherheit anbelangt? Darüber will ich diskutieren mit meinen Gästen. Von einer Reise nach Moskau ist uns zugeschaltet Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie ist Expertin dort für Osteuropa und Eurasien. Guten Abend nach Moskau.
Hallo, Herr Dix.
In Berlin ist dabei der SPD-Abgeordnete Michael Roth, Bundestagsabgeordnete, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Hallo, Herr Roth.
Einen schönen guten Abend.
Ebenfalls in Berlin begrüße ich Michael Harms, den Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, ein Außenwirtschaftsverband für Mittel- und Osteuropa, Südosteuropa, Südkaukasus und Zentralasien. Herr Harms, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
Und aus Greifswald zugeschaltet ist der Umweltökonom Andreas Löschel, Professor an der Ruhr-Universität Bochum für Umwelt, Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit. In Greifswald ist er gerade, weil er dort am Alfred-Krupp-Wissenschaftskolleg forscht. Herr Löschel, Sie sind auch Vorsitzender der Expertenkommission Energie der Zukunft der Bundesregierung. Guten Abend nach Greifswald.
Guten Abend, Herr Dirks.
Am Wochenende standen noch alle Zeichen auf Krieg. Die USA und viele europäische Staaten, auch Deutschland, riefen ihre Bürger auf, das Land zu verlassen, aus deutscher Sicht zumindest, wenn sie nicht zwingend dort sein müssten. Ukrainische Oligarchen reisten aus, Fluggesellschaften verlagerten ihre Flugzeuge. Gestern kündigte Moskau nun an, dass die ersten Soldaten von der ukrainischen Grenze abgezogen werden sollten. Und Bundeskanzler Olaf Scholz war bei Russlands Präsident Wladimir Putin. Beide kündigten an, dass nun doch weiter geredet werden solle. Herr Roth, Kanzler Scholz, so hört man von Mitreisenden, soll auf dem Rückflug bester Laune gewesen sein. Können wir uns erstmal zurücklehnen und durchatmen?
Das war sicherlich ein guter Besuch insofern, weil deutlich geworden ist, die Europäische Union und die NATO lassen sich von Herrn Putin nicht spalten. Wir sprechen mit einer Stimme. Und das, was gestern der Bundeskanzler sehr klar und deutlich gesagt hat, das ist auch die Auffassung der Partnerinnen und Partner des Westens. Und das hat sicherlich nochmal eine bestimmte Stärke zum Ausdruck gebracht, die wir jetzt dringend brauchen, weil zur Dialogbereitschaft ja immer auch die Wehrhaftigkeit gehört. Und es dürfte Herrn Putin sehr klar geworden sein, dass eine Fortsetzung der Aggression gegenüber der Ukraine einen sehr hohen politischen, wirtschaftlichen Preis für ihn hätte. Und es gab gestern auch ein erstes Anzeichen, dass vielleicht wirklich die Chance auf einen Abzug der kampfbereiten Soldaten besteht. Jetzt müssen nur noch den Worten auch Taten folgen. Und da ist natürlich angesichts der Erfahrungen in der jüngsten Zeit immer auch ein gewisses Maß an Skepsis angesagt. Aber der diplomatische Turbo läuft auf Hochtouren. Und die Dialogbereitschaft und die Geschlossenheit hat sich am Ende zumindest vorerst ausgezahlt.
Zumindest ja, gab es weitere Worte, Frau Fischer. Russische Stimmen auch. Also der Botschafter in Irland sagte, die Militäreinheiten an der Grenze zur Ukraine würden in 3 bis 4 Wochen wieder in den Kasernen sein. Der Botschafter bei der EU sagte, eine Eskalation werde es in den kommenden Wochen nicht geben. Wie schätzen Sie diese russischen Äußerungen ein und die Lage jetzt in der Region?
Ja, also ich denke auch, dass wir im Moment in einer, ich weiß nicht, wie lang sie sein wird, aber dennoch in einer beginnenden Phase der Deeskalation sind. Und das ist sehr wichtig. Das ist auch zum Beispiel sehr klar geworden bei den Treffen, die Putin, also der russische Präsident mit seinem Außenminister und seinem Verteidigungsminister Lavrov und Shoigu am Montag hatte, also vor dem Besuch von Olaf Scholz und vor allen Dingen Lavrov, der dann von Putin gefragt wurde, hat es denn Sinn zu verhandeln, hat dann sehr klar gesagt, das sind natürlich alles schon auch Inszenierungen, hat dann sehr klar gesagt, ja, Es hat in jedem Fall Sinn, zu verhandeln, und man sollte der Diplomatie jetzt eben eine Chance geben. Also ich denke, das ist schon ein Signal dafür, dass die russische Seite jetzt erst einmal verhandeln will. Aber aus meiner Sicht ist das, also das ist ein Grund für ein kurzes Durchatmen, aber es ist kein Grund zur Entspannung. Also da muss man, denke ich, auch den größeren Konflikt sehen. Die Tatsache, dass die Aggression gegenüber der Ukraine ja hier nicht stoppt, sondern die geht in jedem Fall weiter. Ja, Bettina Klein hatte in ihrem Kommentar diese zwei Optionen genannt, militärische Eskalation und Dialog. Es gibt eine dritte Option, das ist die hybride Destabilisierung. Die läuft weiter. Insofern, denke ich, müssen wir uns auf einfach eine längere, sehr unsichere Phase einstellen, in der Russland weiter Druck ausüben wird und der eben in der auf zwei Ebenen verhandelt wird, nämlich eben auf der einen Seite über den russisch-ukrainischen Konflikt und auf der anderen Seite über die europäische Sicherheit. Und das wird sehr, sehr komplex werden. Und man muss sich darauf einstellen, dass Moskau in diesen Prozessen sozusagen die Eskalationshebel auch immer wieder verschieben kann und verschieben wird.
Auf diese dritte Option komme ich gleich gerne noch mal zu sprechen. Zuvor einmal, Herr Harms, zumindest einmal durchatmen. Das scheinen auch Anleger zu machen. Also man kann zumindest an den Börsen eine leichte Erholung sehen oder konnte, dass die auf die Signale aus Moskau zurückgeführt wurden. Teilen Sie den grundsätzlichen Optimismus aus Sicht der Wirtschaft?
Ich teile vorsichtig den Optimismus, aber ich stimme natürlich Frau Fischer zu und auch Herrn Roth. Das ist jetzt ein Durchatmen und wir sind sehr froh, dass wir offensichtlich dieser Eskalation entronnen sind. Ehrlich gesagt, ich habe an eine groß angelegte Invasion nicht geglaubt, vor allen Dingen nicht an eine Invasion, die schon 3 Monate vorher in der Bild-Zeitung angekündigt wird. Aber natürlich dürfen wir diese Truppenkonzentration auch nicht kleinreden. Das war eine sehr, sehr ernsthafte Krise und es hätte immer wieder Gefahren durch Provokation oder zufällige Kriegsentwicklung geben können. Und das ist natürlich dann eine Katastrophe für die Wirtschaft, nicht nur durch die Instabilitäten, sondern auch die zu erwartende sehr harte Antwort des Westens, Stichwort Wirtschaftssanktionen. In der Beziehung ist es sehr gut, dass wir erstmal jetzt erste Anzeichen der Entspannung haben. Aber mittelfristig bleibt das Thema auf der Agenda und wir müssen alles tun, um diese komplexe Frage nachhaltig und dauerhaft und unter Einschluss aller Akteure zu lösen.
Andreas Löschel, aus energiewirtschaftlicher Sicht, aus Ihrem Fachgebiet sozusagen, positive Signale auch für Sie?
Naja, wir haben ja seit einigen Monaten eine sehr angespannte Situation auf den Energiemärkten mit sehr hohen Preisen, nicht nur beim Gas, sondern auch beim Öl, bei dem Strom. Wir haben eine Situation, wo die Speicher nicht so voll sein sollten, wie sie sind, wo die Rohstoffpreise hoch sind. Und da haben jetzt diese Entspannungssignale erstmal auch sehr beruhigend gewirkt. Also die Energiepreise haben jetzt erstmal zurückgenommen und sind jetzt auf den niedrigsten Stand seit 3 Monaten gefallen. Aber der niedrigste Stand seit 3 Monaten bedeutet immer noch den dreifachen Gaspreis, wie wir das noch vor 1,5 Jahren hatten. Also etwas Entspannung, aber immer noch eine aus meiner Sicht doch sehr bedenkliche Situation.
Jetzt gibt es auch widersprüchliche Beobachtungen, also vom NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und auch von Ministern, die heute beim NATO-Außenministerrat waren, hieß es, die russischen Truppen würden sogar vorerst noch verstärkt. Und auch US-Präsident Joe Biden hat ja Zweifel geäußert an dem Truppenabzug. Herr Roth, wie weit klaffen denn da die Einschätzungen auseinander?
Also es gibt die Aussage, dass die Manöver im annektierten Krim-Bereich beendet worden sind und die Truppen wieder zurückgeführt wurden oder zurückgeführt werden sollen. Die werden sich aber weiterhin in nicht allzu großer Entfernung von der ukrainischen Grenze befinden. Und dann haben wir natürlich andere Bereiche der ukrainischen Grenze, wo nach wie vor auch kampfbereite Truppen aufziehen. Und wenn wir dann netto sich uns die Zahlen anschauen, dann kann man in der Tat noch nicht von einer Entspannung sprechen. Man muss jetzt auch genau schauen, ob beispielsweise die Soldaten, die in Belarus eingesetzt werden, um ein riesengroßes Manöver zu absolvieren, dann auch in Bälde wieder abgezogen werden. Das ist ja angekündigt worden, aber eigentlich haben wir es in den vergangenen Wochen mit einem faktischen militärischen Anschluss Belarus an Russland zu tun. Und das sorgt natürlich nicht nur für große Sorgen und Bedrohungsängste in der Ukraine, sondern vor allem auch in Polen und den baltischen Staaten. Also die Lage ist nach wie vor ernst. Deswegen, sagen wir mal, ist die Chance für eine friedliche Lösung nach wie vor da. Aber man muss jetzt ganz genau schauen, ob das, was angekündigt wurde, dann auch umgesetzt wurde oder ob wir es wieder in einem Zustand haben, der allen viele Nerven kostet, nämlich dass man etwas ankündigt, dass aber am Ende des Tages es ein Hü- und Hott-Spiel ist. Sprich, es werden zwar ein paar Soldaten abgezogen, aber es kommen andernorts neue hinzu. Das ist diese Politik der Nadelstiche, die wir ja auch in anderen Konflikten schon erlebt haben. Aber am Ende gilt auch für mich das Prinzip Hoffnung und Zuversicht. Aber das darf einem den Blick auf die Realität nicht versperren.
Frau Fischer, Sie haben das gerade angesprochen. Nicht nur zwei Möglichkeiten, sondern also nicht nur den Krieg mit rollenden Panzern und einer großen Invasion oder Frieden, sondern es gibt auch eine dritte Option, diese hybride Destabilisierung, wie Sie sie nannten, also kleinere Angriffe, Eingriffe, Cyberattacken. Es gab jetzt einen Angriff auf das ukrainische Verteidigungsministerium und zwei Banken. Moskau weist da die Verantwortung von sich. Aber wie groß ist Ihrer Ansicht nach die Gefahr? Was droht da weiterhin?
Also die Gefahr ist groß, ja, aus meiner Sicht. Und letztendlich passiert das ja alles schon. Ja, und das passiert seit mittlerweile seit 8 Jahren. Dazu gehören nicht nur die Cyberattacken und andere kleinere Eingriffe, sondern dazu gehören Desinformationskampagnen. Dazu gehört die gesamte, wenn Sie so wollen, Situation, dieser gesamte Druck, der eben auf die Ukraine ausgeübt wird, immer wieder letztendlich auch die Tatsache, dass Russland eben im Donbass Territorien mit besetzt hat, die Krim annektiert hat. Das destabilisiert dieses Land seit mittlerweile 8 Jahren systematisch. Ja? Also ich denke, das muss man wirklich in einem großen Ganzen sehen. Und hinzu kommt natürlich der Druck, jetzt, Herr Roth hat es gerade angesprochen, über Belarus. Ja, denn zum Beispiel, also die Tatsache, dass Belarus eben zunehmend tatsächlich in den russischen Sicherheitsraum integriert wird, dass auch der belarussische Machthaber Lukaschenko letztendlich überhaupt keinen Spielraum mehr hat. Also ich denke, den hat er jetzt wirklich endgültig verloren. Das verschärft natürlich auch aus ukrainischer Sicht die Sicherheitslage noch mal ganz enorm. Ja, dazu gehört auch die Situation im Schwarzen Meer, die Tatsache, dass Russland durch seinen Territorialanspruch auf die Krim eben auch das Schwarze Meer in den letzten 8 Jahren für sich neu geordnet hat, die ukrainischen Hafenstädte am Asowschen Meer mehr oder weniger von der Außenwelt systematisch abschneidet. Also das sind alles Teile dieses Konflikts, ja, die man nicht vergessen kann. Und das große Problem, auch aus westlicher Perspektive, wenn es zum Beispiel um Sanktionen geht, ist, dass hybride Destabilisierung eben einhergeht mit der Möglichkeit, dass einfach dafür die Verantwortung abzustreiten. Ja, also diese sogenannte Deniability macht dann auf westlicher Seite Debatten über Sanktionen natürlich umso schwerer.
Also das wäre das, was wir jetzt, man kann es zwar nicht genau sagen, aber das, was Sie gerade beschreiben, es gibt eine Cyberattacke, man kann es nicht genau zuordnen und kann jetzt nicht genau sagen, wie man darauf reagieren sollte.
Mhm. Genau.
Herr Harms, ja, danke. Herr Harms, das sind ja handfeste Probleme, die sich dann auch für Unternehmen ergeben. Inwieweit sind die denn in Unruhe durch diese Situation, die Frau Fischer beschreibt? Wo sehen Sie da die größten Risiken?
Die Unternehmen waren jetzt in den letzten Wochen und Monaten natürlich in großer Unruhe, das ist ganz klar, weil jede politische Destabilisierung, geschweige denn eine militärische Auseinandersetzung, das sind unkalkulierbare Risiken. Und dann standen ja die Sanktionsdrohungen oder Ankündigungen im Raum. Wie gesagt, bei einer militärischen Eskalation würde die Reaktion sehr, sehr hart ausfallen. Das ist schon allen bewusst und Unternehmen müssen sich darauf einstellen. Deshalb haben wir ja auch einen Vorschlag aufgegriffen, den auch schon andere gemacht haben, nämlich einen neuen Helsinki-Prozess, sozusagen im Geiste der Schlussakte von Helsinki aus den 70er Jahren neu zu beleben, indem man eben sagt, man versucht eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur unter Einschluss Russlands, unter Einschluss der Ukraine zu kreieren. Und dabei gibt es auch eine deutliche Rolle der Wirtschaft, weil einer der sogenannten Körbe in Helsinki bezog sich ja auch auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und wir glauben weiterhin, dass eine enge wirtschaftliche Verflechtung, also je enger wir wirtschaftlich zusammenarbeiten, desto besser ist dann eben auch das Vertrauen und eine politische Stabilisierung. In der Beziehung kann, glaube ich, auch die Wirtschaft hier eine sehr konstruktive Rolle spielen.
Da kommen wir gleich nochmal auf die verschiedenen Möglichkeiten, hier weiterzumachen. Komme ich gleich gern noch einmal zu sprechen. Herr Löschel, ich würde gern einmal noch bei Ihnen nachfragen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Eskalation, die große Eskalation erstmal ausbleibt, wir vielleicht erstmal ein ja weiter so erleben, wäre das jetzt aus Ihrer Sicht eigentlich ein beruhigendes Signal?
Ja, das wäre ein sehr beruhigendes Signal. Wir hatten ja die großen Probleme, die wir jetzt gerade auch diskutiert haben, der hohen Preise, und das wird auch weiter so bleiben. Aber es bestand ja oder es besteht ja die Gefahr, dass sich das wirklich in physische Knappheiten überträgt. Und da waren die letzten Wochen eigentlich sehr erbaulich. Einmal, wir hatten milde Temperaturen. Das war gut, weil der Gasverbrauch deswegen nicht so hoch war wie befürchtet. Wir haben russische Lieferungen gehabt, auch in den letzten Wochen, auch wenn die nicht so hoch ausgefallen sind wie sonst, aber die gab es. Das hat bedeutet, wir konnten die Speicher doch etwas schonen, auch wenn die auf niedrigen Niveaus sind. Und wir hatten große Zuflüsse von LNG-Gas, also von verflüssigtem Gas, das geholfen hat, einen Großteil dieser Verluste wieder wettzumachen. Also das heißt, wir sind jetzt in der Situation, wo ich denke, dass wir gut durch den Winter kommen können, weil die letzten Wochen eben da etwas geholfen haben. Aber das war, wie gesagt, das schlimmste Szenario, nämlich dass es wirklich physische Knappheiten gibt. Die hohen Preise, die werden noch einige Zeit so bleiben.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Mein Name ist Benjamin Dierks und unser Thema ist heute: Putin droht, der Westen pariert Lehren aus dem Konflikt mit Russland. Meine Gäste sind Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Michael Harms, Geschäftsführer des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft, Andreas Löschel, Professor an der Ruhr-Universität Bochum, und Michael Roth, SPD-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Herr Roth, mache ich gleich mit Ihnen weiter. Wenn wir jetzt auf die Signale schauen, die beispielsweise vom gestrigen Gespräch zwischen Präsident Putin und Kanzler Scholz kamen, da wurde Wert darauf gelegt, dass weiter gesprochen werden sollte, also ein durchaus positives Signal. Das haben wir jetzt geklärt. Geklärt allerdings wurde ja bisher eigentlich gar nichts. Also weder die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien noch die Lage etwa in der Ostukraine, in den Regionen Donetsk und Lugansk. Es deuten sich da zwar Zugeständnisse an, aber auch nach dem Besuch von Kanzler Scholz bei dem Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, hat ja nach dem Treffen mit Kanzler Scholz dazu im Grunde nichts sagen wollen. Scholz hob das Minsker Abkommen da hervor, nachdem sich ja auch Kiew bewegen müsste. Was konkret erwarten Sie denn da jetzt? Wo gibt es Anknüpfungspunkte, um weiterzumachen?
Erstmal möchte ich mich ganz dezidiert gegen ein Weiter-so aussprechen. Vergessen wir nicht, wir haben seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im Jahr 2014 eine massive militärische Auseinandersetzung im Osten der Ukraine. Darüber wird bei uns selten gesprochen, auch nur unregelmäßig berichtet, aber dieser militärischen Auseinandersetzung, die russische Seite unterstützt die Separatisten militärisch, sind bislang 14.000 Menschen zum Opfer gefallen. Deswegen kann ich mich mit dem Erhalt des Status quo nicht abfinden. Es ist umso wichtiger, und dann bin ich auch gleich bei Ihnen, dass das sogenannte Minsker Abkommen umgesetzt wird, dass wir endlich zu einem dauerhaften Waffenstillstand kommen. Und das war sicherlich ein großer Erfolg, auch von Bundeskanzler Olaf Scholz, denn der ukrainische Präsident hat zugesichert, dass die noch ausstehenden Schritte der ukrainischen Seite auch Stück für Stück durch die ukrainische Gesetzgebung auf den Weg gebracht werden sollen. Sprachegesetz, auch die Voraussetzungen für Kommunalwahlen. Aber das fällt natürlich auch wieder in eine Zeit, in der gleichzeitig die Duma von Putin gefordert hat, dass die beiden sogenannten Volksrepubliken völkerrechtlich anerkannt werden. Und das wäre natürlich, sollte Putin das wirklich tun, ein komplettes Scheitern des Normandie-Formates, ein komplettes Scheitern des Minsker Abkommens. Davor kann ich nur dringend warnen, denn eigentlich müssen wir ja aus dieser permanenten Politik der Reaktion der EU, der NATO, des Westens herauskommen. Also wir brauchen ja wirklich eine Politik, wo wir über Zukunft sprechen. Und da wird ja immer wieder auch gesagt, und es ist gestern auch nochmal beim Besuch von Scholz in Moskau unterstrichen worden, dass wir eine europäische Sicherheitsordnung brauchen, unter Mitwirkung und mit Beteiligung von Russland. Und da hätten wir, da bin ich dann auch bei Herrn Harms, dann hätten wir ja mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa die Nachfolgeorganisation der KSZE. Aber auch hier hat Russland bereits gesagt, dass diese Organisation keine Legitimation besitzt, weil sie natürlich auch menschenrechtspolitische Fragen, das ist der berühmte dritte Korb, behandelt. Und das fällt natürlich immer auch der russischen Führung auf die Füße. Aber ich bleibe dabei, die OSZE könnte ein solches Forum sein. Und ein zweites Angebot, was auch der Westen, die NATO, noch einmal Russland unterbreiten könnte, wäre, dass die sogenannte NATO-Russland-Grundakte aus dem Jahr 1997 gefestigt und weiterentwickelt wird. Die besagt dann einerseits für Russland, dass die Souveränität und Bündnisfreiheit der osteuropäischen Staaten anerkannt wird, besagt aber auch für die NATO die Verpflichtung, dass es zu keiner dauerhaften Stationierung von größeren Truppenteilen in der ehemaligen Einflusssphäre der Sowjetunion kommt und dass dort auch keine Atomwaffen stationiert werden. Das könnte man dann durchaus auch noch mit vertrauensbildenden Maßnahmen ergänzen. Dann hätte man dann zumindest schon mal eine Perspektive, wie man aus dieser permanenten hybriden Destabilisierung, so haben wir es ja eben genannt, herauskommen könnte. Aber das setzt voraus, dass nicht nur EU und NATO, der Westen, wie er ja gerne genannt wird, sondern vor allem auch Russland dazu bereit wäre. Und wir warten ja noch auf die Antwort, das wird ja heute alles schriftlich gemacht, wir warten ja noch auf die Antwort der russischen Seite auf das Schreiben der NATO, auf das Schreiben der Vereinigten Staaten von Amerika über die Forderungen, die ja Russland selbst erhoben hat. Und da bin ich mal gespannt, ob wir dann zu einer gemeinsamen Grundlage für wirklich vertiefte, zukunftsweisende Gespräche kommen können.
Erwarten Sie das denn nach den gestrigen Äußerungen von Präsident Putin, dass da besonders viel Entgegenkommen zu erwarten ist?
Zumindest gab es ja dieses inszenierte Treffen mit dem Verteidigungsminister, dem Außenminister, wo er dann auch Putin gefragt hat, ja, wie seht ihr denn das? Lohnen sich die Gespräche? Er macht das ja nicht aus Dafke oder aus Langeweile, sondern er hat natürlich da auch ein öffentliches Zeichen setzen wollen. Wir sollten ihn immer wieder beim Wort nehmen. Und es muss bei der Geschlossenheit bleiben. Das ist aus meiner Sicht die einzige Chance, um auch wieder in eine neue Dynamik einzutreten und dass wir uns eben nicht mit dem Status quo abfinden, der für die Menschen, vor allem in der östlichen Ukraine, gerne Tragödie wäre und der weiterhin auch zu einer Destabilisierung des östlichen Europas führen würde.
Frau Fischer, es wurde ja gemutmaßt, dass Putin die Schwäche oder so, wie er es zumindest sah, die Schwäche der NATO ausgenutzt habe und jetzt hier auf Stärke gespielt hat. Hat er Sie da auf dem schwachen Fuß wirklich erwischt oder hat er sich da verrechnet?
Ich würde ganz gern, bevor ich Ihre Frage beantworte, auch noch kurz was zur europäischen Sicherheit und zu dem neuen Helsinki-Prozess sagen, den Herr Harms vorgeschlagen hat. Also ich glaube, es wäre wirklich wichtig, wenn die Diskussion in diese Richtung ginge. Ja, aber man muss schon ganz klar in Rechnung stellen, dass das nicht das russische Ziel ist. Ja, also nicht umsonst gibt es in Russland auch so viel Kritik an der OSZE und finde da letztendlich auch eine Art Rückzugsprozess statt. Wenn man sich die beiden Vertragsentwürfe vom Dezember anschaut, dann sieht man ganz klar, und das ist auch nichts Neues, ja, das ist nur jetzt mehrmals in sehr klare schriftliche Formen gegossen worden, dass es der russischen Seite um ein Europa der Einflusszonen geht. Also es geht nicht um eine Öffnung, sondern es geht um ein Europa der Einflusszonen, das letztendlich aufgeteilt ist zwischen zwei Säulen. Die eine muss von Russland oder soll von Russland kontrolliert werden, die andere von den USA. Ja? Das ist der Hintergrund dieser russischen diplomatischen Offensive. Und bis man von dort aus an einen Punkt kommt, wo man wirklich ernsthaft europäische Sicherheit diskutieren kann, wie Herr Roth das eben geschildert hat, das ist ein ziemlich weiter Weg. Und auf diesem Weg muss sehr viel Deconflicting, Deeskalation und eben wirklich praktisch von der Pike an wieder Vertrauensbildung betrieben werden, damit das überhaupt möglich ist. Und ich meine, wirtschaftliche Beziehungen sind sicherlich wichtig, aber wir haben gleichzeitig auch gelernt, vor allen Dingen über einen Zeitraum, die letzten 10 Jahre, dass wirtschaftliche Beziehungen, dass Abhängigkeiten, wenn von einer Seite eine aggressive Politik betrieben wird, auch zum Problem werden können. Ja? Das wollte ich einfach noch mal kurz in die Diskussion werfen. Und was die Schwäche des Westens anbelangt.
Vielleicht können wir das direkt kurz an Herrn Harms oder Herrn Roth zurückgeben. Also ist das, muss man da noch zu viel, also ist da noch viel Vorarbeit zu leisten, bevor wir überhaupt zu dem Punkt kommen, wo wir von einem neu aufgelegten Helsinki-Prozess sprechen können?
Also wenn Sie mich fragen, ich glaube, ja, das wird nicht einfach. Und ich habe mir die Pressekonferenz gestern von Kanzler Scholz und Präsident Putin sehr aufmerksam angehört. Da hat man schon gemerkt, Präsident Putin ist ja keinen Millimeter zurückgewichen von der grundsätzlichen russischen Position, juristisch verbindliche Sicherheitsgarantien für legitime, so wie er das versteht, russische Sicherheitsinteressen. Ich glaube, die Forderung, die in dem schriftlichen Papier erhoben wurde, dass die NATO ihre militärische Organisation auf das Niveau von 1997 zurückführt, die ist natürlich völlig illusorisch. Und ich glaube, das wissen auch die Russen selbst. Das sind sicher Maximalforderungen. Aber ich glaube, diese legitimen Interessen einzuschließen in diese gemeinsame europäische Sicherheitsordnung, das wäre, glaube ich, dennoch ein ganz guter Startpunkt. Und ich würde gern doch nochmal Herrn Roth absolut zustimmen. Kein weiter so. Auch ich würde sagen, kein, auch aus rein zum menschlichen Leid und zum politischen hat er alles gesagt, aber auch aus Sicht der Wirtschaft. Wir haben auch jetzt Sanktionen, die uns stören. Wir haben jetzt schwindendes Vertrauen. Wir haben jetzt immer wieder politische Krisen. Also auch rein aus ganz sozusagen pekuniären Interessen der Wirtschaft ist ein weiter Durchwursteln ganz, ganz schlecht. Wir brauchen dringend einen Neustart.
Wenn ich hier vielleicht noch was hinzufügen kann, Frau Fischer ist natürlich heute hier in der Rolle der Oberrealo oder Reala und ich kann ihr da gar nicht widersprechen, denn sie hat einen ganz wichtigen Punkt benannt, Vertrauen. Es herrscht im östlichen Europa, aber auch zwischen Russland, NATO und EU natürlich ein eklatantes Misstrauen. Und man wird hier in einer Politik der kleinen Schritte vertrauensbildende Maßnahmen einleiten müssen. Denn auch das muss man ja mal sehr offen ansprechen. Putin hat ja mit seiner aggressiven Politik im östlichen Europa eher eine Frischzellenkur für die NATO eingeleitet. Nun gibt es ja auch im Westen selbst immer wieder auch in Deutschland eine kritische Bespiegelung der NATO. Aber wenn man mal sich in Erinnerung führt, dass auch so Staaten wie Schweden und Finnland, die für sich sehr selbstbewusst Bündnisfreiheit immer auch eingefordert haben und keine Signale gegeben haben, davon auch Abstand nehmen zu wollen, haben selber auch vor dem Hintergrund einer konkreten Bedrohungslage angekündigt, noch enger an die NATO heranzurücken. Und wenn Herr Putin vom Brudervolk Ukraine spricht, dann frage ich mich ernsthaft, wie soll denn da ein geschwisterliches Verhältnis erwachsen, wenn 150.000 Soldaten gegenüber einem Geschwistervolk aufgezogen werden? Also wir haben es im östlichen Europa ja eher mit multiethnischen Gesellschaften zu tun, wo es immer ganz normal war, dass verschiedene Sprachen gesprochen wurden, eben ukrainisch, natürlich auch russisch, dass die Ethnien auch friedlich zusammenlebten, auch friedlich friedlich kooperierten. Diese Politik gehört ja leider der Vergangenheit an. Also hat Frau Fischer als Oberrealer recht, das wird ein sehr, sehr langer Weg sein. Aber ich stelle ja gerade auch in Deutschland immer wieder diese Sehnsucht fest, an dem Prinzip des zuversichtlichen Dialogs festhalten zu wollen. Das teile ich uneingeschränkt. Ich befürchte aber, dass wir um die Ergänzung der Wehrhaftigkeit nicht verzichten können und dass immer auch zwingend dazu gehört, dass wir uns einig sind und dass wir auch lernen, innerhalb beispielsweise der NATO und der EU unsere Differenzen zu beseitigen. Und das heißt für Deutschland immer auch als wichtigsten und stärksten Land in der EU, die Sicherheitsinteressen der mittelosteuropäischen Partner stärker mit einzubeziehen. Das könnte eine neue gemeinsame europäische Ostpolitik sein, die nicht misstrauisch von Partnern und Partnerinnen in der EU beäugt wird. Also, Frau Fischer hat recht, es gibt sehr viel zu tun, aber ich bin ein Politiker und ich bin da natürlich auch verdammt, eine zuversichtliche und optimistische Perspektive aufzuzeigen. Aber zum Tango gehören immer auch zwei.
Herr Löschel, Sie haben eben schon angesprochen, dass die Märkte, Energiemärkte sich da zumindest wieder ein bisschen zurechtgeruckelt haben. Das Ganze ist natürlich irgendwie auch flankiert gewesen, diese offensichtlichen zarten Pflänzchen der Annäherung davon, dass da mit scharfen Sanktionen gedroht wurde. Also auch Olaf Scholz hat das gestern wieder ausgesprochen, kein Werkzeug soll ausgeschlossen sein, auch wenn er ein Werkzeug dann nicht explizit nennt, darauf kommen wir vielleicht auch gleich noch zu sprechen. Die Erlöse aus Gas- und Ölexporten wären natürlich für Russland eine besonders schmerzhafte Sanktionsmaßnahme. Auf der anderen Seite wäre ja auch ein Lieferstopp von russischer Seite denkbar als Vergeltungsmaßnahme. Also was steht denn da eigentlich auf dem Spiel?
Na, es steht schon viel auf dem Spiel, denn man muss sagen, diese Abhängigkeiten energiepolitisch, die bestehen natürlich und die werden auch noch lange weiter bestehen. Aber Sie haben ja auch diese Abhängigkeitsbeziehungen gegenseitig gerade skizziert. Das heißt, die gilt von beiden Seiten und hat ja auch über viele Konflikte hinweg gehalten. Also das ist der Kalte Krieg gewesen, das war die Krimkrise. Auch heute werden die Verträge de facto erstmal erfüllt, aber eben nicht mehr. Und ich glaube, da ist sehr viel Vertrauen tatsächlich zerstört worden, auch für die Zukunft, was diese energiepolitische Zusammenarbeit angeht. Und was eben auch ja, im Raum steht, tatsächlich, dass wir hier wirkliche Ausfälle haben in den Lieferbeziehungen und uns dann eben wirklich massiv strecken können müssen. Ich habe ja gesagt, für diesen Winter wird das wohl gehen, ja, auch sowas aufzufangen. Und man hat dann natürlich Möglichkeiten, nochmal im Bereich des Flüssiggases aus Norwegen, vielleicht aus Nordafrika, das irgendwo aufzufangen mit Maßnahmen der nachfrageseitigen Anpassung, also Einsparungen nochmal zu arbeiten. Aber ja, längerfristig über mehrere Jahre wird das ganz, ganz schwierig. Und deswegen braucht es, glaube ich, beides. Also so eine Strategie, wie geht es nach diesem Winter weiter? Ja, und dann eben, wie kann auch eine Perspektive ausschauen, die tatsächlich hier die Versorgungssicherheit Deutschlands mit Energie auf neue Füße stellt.
Da haben Sie eben eine Sache angesprochen, die auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute ja angesprochen hat. Also dass offenbar durch Flüssiggaslieferungen erstmal die Versorgung gesichert ist. Aber was Sie eben sagten, die Verträge werden erfüllt, aber eben auch nicht mehr. Ich habe vor der Sendung schon eine E-Mail bekommen von einem Deutschlandfunk-Hörer, der fragte, wie es denn sein könne, dass Deutschland wichtige Gasspeicher, Gazprom und damit ja quasi Moskau überlassen habe. Also wir wissen, rund ein Viertel der deutschen Speicherkapazität unterliegt Gazprom, mehr oder weniger direkt. Das wurde unter Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel einst gar nicht lange her, 2015, wurde der größte Speicher in Rheden in Niedersachsen an die Gazprom-Tochter Astora verkauft. Nur ein Beispiel. Gabriel sagt heute, das war eine andere Zeit, aber Mana gab es ja auch damals und die Annexion der Krim hatten wir damals auch schon. Herr Roth, hat Deutschland sich da blind in Abhängigkeit begeben?
Wir setzen ja schon seit Jahren auf eine Politik der Diversifizierung. Wir wollen uns ja unabhängiger machen von fossilen Energieträgern. Aber da muss noch mehr passieren. Das ist völlig richtig. Und wir haben uns ja sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Wir brauchen aber, um das ganz offen und ehrlich zu sagen, auf absehbare Zeit noch Gas als Brücken- und Übergangstechnologie. Und zum anderen ist es auch ein gesamteuropäisches Problem, dass wir noch viel zu wenig dafür getan haben, um uns breiter aufzustellen. Nun bin ich nochmal bei den Beziehungen, Energiebeziehungen zu Russland. Gerade die älteren und erfahreneren Verantwortlichen weisen ja immer wieder darauf hin, dass auch in den dunkelsten Zeiten des Kalten Krieges es immer verlässliche Energiebeziehungen zu Russland gegeben hat und dass niemals von irgendeinem Herrscher in der Sowjetunion oder auch in Russland der Energiehahn zugedreht wurde. Aber Herr Löschel hat es ja schon beschrieben, wenn man sich die Verträge anschaut, die Verträge werden ja eingehalten. Aber die Spotmärkte werden eben nicht bedient. Und das ist eine in der Marktwirtschaft absurde Situation, dass wir eine massiv gestiegene Nachfrage haben. Aber das Angebot, gleichwohl es möglich wäre, aus Russland bedient zu werden, steigt nicht. Die Abhängigkeiten selber sind gegenüber ganz Europa, das heißt nicht nur Deutschland, relativ groß. Über 30% der Öllieferungen kommen aus Russland. Rund, wenn ich das richtig erinnere, 45% der Gaslieferungen kommen aus Russland. Und sogar die USA bekommen einen nicht unerheblichen Teil ihrer Öllieferungen aus Russland, gleichwohl es nun in den vergangenen Jahren zwischen den USA und Russland nicht einfach war, um es mal sehr diplomatisch zu formulieren. Also richtig ist, die Politik der Diversifizierung muss entschlossen fortgesetzt werden. Das gilt aber nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte EU. Und da müssen wir jetzt wirklich auf die Tube drücken.
Herr Harms, Sie haben aus wirtschaftlicher Sicht Gaslieferungen aus Russland auch immer befürwortet, als günstig und verlässlich, auch etwa gegenüber dem Flüssiggas, dem Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten. Müssen wir das heute anders sehen? Sehen Sie das heute anders?
Na, wir befürworten in erster Linie die Liberalisierung der Energiemärkte. Das ist ja auch, was Minister Gabriel mit der anderen Zeit gemeint hat, die es seit 10, 15 Jahren in Europa gibt. Ich glaube, das dient am besten der Versorgungssicherheit und auch der Preisstabilität und auch Umweltgesichtspunkten. Pipeline-Gas ist günstiger, es ist auch ökologisch viel besser für den Umweltschutz. Also ich glaube, diese Position wäre die richtige, aber natürlich muss man auch, weil Energiebeziehungen immer politisch sind, diese Diversifizierungsstrategie im Kopf haben und darf sich nicht einseitig abhängig machen. Andererseits glauben wir, dass das eine gegenseitige Abhängigkeit ist. Also Russland ist sehr stark auch auf die Lieferung nach Europa angewiesen, einfach um seinen Haushalt zu füllen. Und diese Gegenseitigkeit bringt auch Stabilität. Aber natürlich, glaube ich, ist eine Diversifizierung, um egal von wem, nicht einseitig abhängig zu sein, sicher eine Aufgabe, die sich Europa und Deutschland stellen muss.
Jetzt haben wir einen Konsens, scheinen wir zu haben, also wenn auch nicht immer explizit ausgesprochen, dass jetzt kommen wir zur Pipeline, Sie haben es gerade angesprochen, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 bei einem russischen Angriff auf die Ukraine nicht in Betrieb gehen würde. Heißt das denn jetzt eigentlich andersherum, dass Nord Stream 2 im Grunde politisch gesetzt ist, also natürlich vorbehaltlich der Zertifizierung, die gerade ausgesetzt ist durch die Bundesnetzagentur, wenn es nicht zu einem russischen Einmarsch kommt? Also kann man dann eigentlich noch sagen, neben Nord Stream 2 machen wir doch nicht. Herr Roth vielleicht.
Derzeit braucht man Nord Stream 2 ja noch nicht. Wir haben noch Kapazitäten frei durch die vorhandenen Leitungen. Sie wissen alle, dass es in der Europäischen Union einen relativ überschaubaren Fanblock zugunsten von Nord Stream 2 gibt. Umso wichtiger ist es, dass man Nord Stream 2 einbettet in eine gesamteuropäische Energieversorgungsstrategie, die auch die Interessen der anderen Partner gleichwertig mit einbezieht. Denn alle haben ein großes Interesse an bezahlbarer, relativ sauberer und sicherer Energieversorgung. Es ist eben schon zu Recht von Ihnen darauf hingewiesen worden, die Verfahren, die rechtlichen Verfahren müssen erst einmal abgeschlossen werden. Das kann auch dauern, weil das ganze Projekt ja auch in Übereinstimmung gebracht werden muss mit EU-Recht. Und dann ist das natürlich, machen wir uns nichts vor, komplett überlagert durch die derzeitige sicherheitspolitische Situation. Und deswegen schließt ja auch die Bundesregierung nicht aus, dass eine weitere militärische Eskalation Russlands gegenüber der Ukraine, gegenüber dem östlichen Europa auch Konsequenzen für Nord Stream 2 mit einschließt. Das ist eine klare Erwartungshaltung der USA. Das ist aber auch eine Erwartungshaltung in der Europäischen Union. Und deswegen ist es richtig und nachvollziehbar, dass diese Option eben auch auf dem Tisch liegt.
Sie liegt auf dem Tisch. Wie lange wird denn, Frau Fischer, wir kommen jetzt im Grunde zu unserer abschließenden Runde, Frau Fischer, wie lange wird uns dieser akute Konflikt in der Region jetzt begleiten und was sehen Sie da für Veränderungen in der Region? Welche Spuren bleiben da?
Also dieser Konflikt wird uns lange begleiten. Ja, dieser Konflikt hat auch sehr viel mit damit zu tun, wie Russland sich entwickelt hat in den letzten Jahren und sich weiterentwickelt wird. Ja, also wir haben es hier mit einem harten, autoritären System zu tun, das unter anderem sich über solche nicht nur, aber auch über außenpolitische Konflikte nach innen legitimiert, das insgesamt mittlerweile einen sehr isolationistischen außenpolitischen Kurs fährt, auch vor allen Dingen dem Westen gegenüber. Und wenn man sich jetzt dann noch vergegenwärtigt, dass mit der Verfassungsreform 2020 dem jetzigen Präsidenten Putin die Möglichkeit eröffnet worden ist, beziehungsweise er sie sich selbst veröffentlicht hat, sogar bis 2036 an der Macht zu bleiben, dann müssen wir einfach von ziemlich weiten Zeithorizonten ausgehen. Ja? Und dieser Konflikt ist eingelagert in die Struktur der Beziehungen zwischen Russland und seinen Nachbarstaaten. Russland erkennt die Souveränität seiner Nachbarstaaten nicht an. Es beansprucht eine sozusagen hegemonial zu entscheiden, wie die Nachbarstaaten sich außenpolitisch zu orientieren haben. Und viele der Nachbarstaaten, die Ukraine ist im Moment das herausragendste Beispiel, wollen sich damit einfach nicht zufrieden geben. Ja? Also dieser Konflikt dauert an und wird natürlich vertieft durch zum Beispiel das, was wir jetzt in Belarus sehen. Das, was jetzt um die Ukraine herum geschieht, hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Staaten und Gesellschaften in der Region. Die Unsicherheit wächst, das Misstrauen Russland gegenüber wächst. Und natürlich wir haben es jetzt auch einfach wieder mit einem wirklich ernsten Zusammenbruch von Vertrauen zwischen Russland und dem Westen zu tun. Also das ist wirklich eine hochkomplexe Konfliktlage.
Damit muss ich Sie unterbrechen und schon schließen. Das war die Sendung zur Diskussion. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Michael Harms vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, Andreas Löschel von der Ruhr-Universität Bochum und Michael Roth, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Mein Name ist Benjamin Dierks. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Abend.